Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kubitschek, sehr geehrter Herr Dr. Lehnert. Über die freundliche Einladung, heute zu Ihnen über das deutsche Bürgertum zu sprechen, habe ich mich besonders gefreut. Sie werden einen gänzlich neu konzipierten Vortrag hören, in dem freilich meine bald ein halbes Jahrhundert währenden Erfahrungen mit dieser Gesellschaftsschicht eingeflossen sind. Wie Sie bald feststellen werden, kann das Verhältnis zwischen dem Bürger, insonderheit dem Bundesbürger und meiner Person eher nicht als Liebesverhältnis bezeichnet werden. Schon von daher erweist es sich möglicherweise als glückliche Fügung, dass der Vortrag in Schnellroda seine Premiere hat, dort, wo bekanntermaßen nicht nur der freie Geist weht, sondern wo auch aufgrund des Wandervogelzuschnitts der jugendlichen Zuhörer die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass sich jemand auf den bürgerlichen Schlips getreten fühlt. Ob es allerdings nach dieser Premiere noch weitere Einladungen für diesen Vortrag geben wird, bleibt abzuwarten. Letztlich ist mir das aber auch egal, denn zu lange schon liegen mir die Eigenarten des deutschen Bourgeois auf dem Magen. Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist, sagt der Altmeister aus Weimar, und deshalb habe ich heute mal beschlossen, im Interesse der Wahrheitsfindung einmal unhöflich zu sein. Erstens geschichtliche Herleitung. Bis zum Ausgang des Mittelalters prägten alte Patriziergeschlechter den Geist deutscher Städte, insbesondere in den Handelsmetropolen des Reiches. In deren Nachfolge dominierte bis weit ins 18. Jahrhundert der Gedanke des sittlich an den Staat gebundenen und der Verantwortung für die Nachfahren verpflichteten Bürgers. Der Typus des modernen Bürgers kam in Deutschland erst nach dem Tode Friedrich des Großen 1786 und mit dem Zerfall der alten Societas Civilis nach der Französischen Revolution 1789 auf. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs, wie das später Heinrich von Treitschke formuliert hat, Zitat, rasch ein Geschlecht von Nützlichkeitsfanatikern und Allerweltsfortschrittsmännern empor, ein dem stillen alten Deutschland ganz unbekannter Menschenschlag. Zitat Ende. Der Triumph des Ökonomischen über alle anderen Facetten der Staatlichkeit, der Sieg des Bürgers über den Soldaten begann schließlich nach der Reichsgründung 1871 und war mit der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg besiegelt. Seither, seit über 100 Jahren, steht mit dem Bürger eine soziologische Figur im Mittelpunkt der deutschen Gesellschaft, die nach Rousseaus treffender Bemerkung im Emil nicht weiß, was sie will und im stetigen Widerspruch mit sich selbst lebt. Zweitens, Abgrenzung citoyen-bourgeois. Die sich in Frankreich nach 1789 herausbildende Doppelstruktur des Bürgers zwischen dem citoyen, dem in der politischen Sphäre existierenden Staatsbürger einerseits und andererseits dem Bourgeois, dem Privatmann, dem, wie das Rudolf Smend einmal formuliert hat, Zitat, rechenhaften Egoisten der kapitalistischen Zeit, der unfähig ist zu Liebe und Wagnis, zu Schönheit und innerer Lebendigkeit, Zitat Ende. Diesen Gegensatz hat es so in Deutschland nie gegeben. Die Deutschen ließen sich von dem Citoyen-Pathos der Französischen Revolution nur begrenzt anstecken. Der über Jahrhunderte vorherrschende kleinbürgerliche Zuschnitt des Lebens im Gartenlaube Deutschland tendierte stets eher der Rolle des Bourgeois zu, der Erfüllung vor allem jenseits des öffentlichen Lebens findet. Karl Marx sprach spöttisch von der politischen Löwenhaut des Citoyen, unter der sich in Deutschland noch immer der Bürger verberge. Schon im Kaiserreich begann die Verachtung, die der starke Bourgeois dem träumenden Citoyen spendet, gefährliche, die Gemeinschaft bedrohende Züge anzunehmen. Stefan George definierte nicht umsonst die Fettbürger als diejenigen, Zitat, die weder dienen noch herrschen können. Zitat Ende. Seit den Weimarer Tagen beherrschte dann mit dem völlig vom Citoyenhaften gereinigten Bourgeois eine Gestalt die Szenerie, in der die individualistisch-materialistischen Triebe des Homo economicus endgültig über die Res publica triumphierten. Auch in den 12 Jahren brauner und in den 40 Jahren roter Diktatur in Deutschland verstand es der Bourgeois, sich trotz der antibürgerlichen Phraseologie dieser Zeitläufte mit den Herrschenden zu arrangieren. Der Bundesbourgeois des 21. Jahrhunderts schließlich ist eine seltsame Melange aus einem ideologisch aufgeblasenen Weltbürger und einem innerlich beschränkten, eindimensionalen Spießbürger. Was man mit einem solchen Allerweltsbürger am wenigsten erhalten oder gar errichten kann, ist ein Staat, der Bestand hat. Neben vielem anderen fehlt dem Agglomerat der heutigen BRD Nischengesellschaftsbewohner dazu vor allem das, was der arabische Geschichtsphilosoph Ibn Khaldun im 14. Jahrhundert als Asabiya bezeichnet hat. Das Vermögen, welches eine Gemeinschaft im Innersten zusammenhält, welches ihre Achse, ihren Lebensnerv und die Summe ihrer Lebensenergien darstellt und worauf sie nach außen gefühlsmäßig instinktiv, aber auch auf der Bewusstseinsebene ihre kämpferische Kraft und ihren Selbstbehauptungswillen aufbaut. Drittens, Ego-Bourgeoisie. Was den modernen Bürger in erster Linie kennzeichnet, ist seine Ich-Verpanzerung, sein nicht selten animalisch anmutender Egozentrismus. Nichts nimmt er wichtiger als sich selbst und seine höchstpersönliche Umlaufbahn, in der lächerliche Belanglosigkeiten und peinliche Nabelschaudarbietungen um die Wette kreisen. In den Disziplinen Wegsehen und aus allem Raushalten ist er Weltmeister. Das Du siehst etwas, was ich nicht sehe, Spiel beherrscht er aus dem FF. Professionelles Erkenntnisblindheitsgetue gegenüber den drängendsten politischen Herausforderungen der Zeit ist das bürgerliche Markenzeichen par excellence. Dabei sind die Gleichgültigkeit und die zur Schau getragene Ignoranz meist nur vorgeschoben. Der Bürger weiß genug, um zu wissen, was er so genau auch wieder nicht wissen will. Gleichgültigkeit und Ignoranz lassen sich im Übrigen im Handumdrehen zu Toleranz und Liberalität umlabeln, um durch diesen Kunstgriff vorzutäuschen, die eigenen charakterlichen Schwächen seien Ausdruck einer noblen Gesinnung. Beruflich hat man sich häufig im Fachidiotentum behaglich eingerichtet und die Scheuklappen eng angelegt, um sich auf diese Weise der Verantwortung für das Ganze entziehen zu können. Der Mangel an sozialer Empfindungsfähigkeit und an Demut gegenüber den Leistungen der Vorfahren ist dabei direkt proportional mit einer Selbstbesessenheit, die Schamgrenzen nicht kennt. Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze, sagt Oscar Wilde, und niemand ist so selbstbezogen, so ego-besoffen wie der Bourgeois. Seine eskapistisch-narzisstische Lebensform lässt er sich durch nichts und niemanden streitig machen. Solange die Welt für ihn aufgeht, hat er an ihr nichts auszusetzen. In der offenen Gesellschaft fühlt sich der Bürger vor allem deswegen so pudelwohl, weil diese keine Ansprüche an ihn stellt. In den komfortablen Status eines Zoon apolitikon hat sich der Bürger selbst versetzt. An der teflonartigen Haut dieser vermeintlich unpolitischen Kreatur perlen die drängendsten gesellschaftlichen Probleme ab wie Wassertropfen. Wenn es dann doch einmal trotz aller Wegschau-Virtuosität nicht mehr sich leugnen lässt, dass etwas schiefgelaufen ist, dann tut es dem Bürger leid. Niemals käme er auf die Idee, dass die Sache vielleicht auch deswegen schiefgelaufen ist und weiter schief läuft, weil Gestalten wie er seine Pflicht versäumen. Über kategorische Imperative oder gar den Kantschen bestimmten Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir kann der moderne Bourgeois ohnehin nur pseudo-überlegen lächeln. Gewissenlosigkeit, das ist es, was den Bürger in seinem Kern ausmacht. Man lebt reflektionslos in der Gegenwart, hat sich als historischer Kaspar Hauser von allen Bindungen zum Erbe der Vergangenheit freigemacht und grast die Möglichkeiten der Zukunft allein nach Steigerungsformen der eigen selbstextremistischen Lebensweise ab. Viertens, Massenbürgertum. Nur scheinbar paradox zu der vorbeschriebenen Egozentrik ist, dass es der bürgerlichen Gesellschaft an nichts so sehr fehlt wie an Persönlichkeiten. Denn das, wie das Ernst Bertram einmal ausgedrückt hat, ich-süchtig maskenfrohe Individuum, dem man heute auf Schritt und Tritt begegnet, ist bei Lichte besehen ein das Risiko scheuendes, sich vor Isolation fürchtendes und jede Zitadelle kultureller Selbstbehauptung schon im Vorfeld räumendes Wesen. Da ein solches Gebaren, läge es offen zutage, nicht schön aussähe, wird es mit Scheinheiligkeiten und Heucheleien aller Art kunstvoll drapiert. Nichts beherrscht der Bourgeois besser, als seiner gewöhnlichen Seele einen erbaulichen Anstrich zu geben. Kratzt man diesen affektierten Lack aus fernsten Liebe, Eisbärrettung und Mülltrennungsfetischismus ab, gewinnt man einen erschütternden Blick auf das, was sich dahinter verbirgt. Das wahrlich uferlose Meer der politischen Feigheit des deutschen Bürgertums. Diese gründet nicht zuletzt auf der Tatsache, dass ihm Männer mit heiligem Zorn, die auf den Tisch zu hauen in der Lage sind, gänzlich abhanden gekommen sind. Unsere wesentliche Armut, schrieb Reinhold Schneider, Zitat, ist die an Radikalität, an Menschen, die chemisch reine Elemente sind. Zitat Schneider Ende. Die deutsch-deutliche, wo nötig auch ungehobelte lutherische Wortwahl wurde abgelöst durch einen immer skurriler werdenden Verlogenheitsneusprech, der von morgens bis abends aus den medialen Ritzen zirpt. Als ein auf Erfolg, will sagen Stromlinienförmigkeit, konditionierter Massenmensch hat sich der Bürger diesem Sprachdiktat schon lange unterworfen. Denkunfähigkeit formulierte der langjährige Briefpartner von Gottfried Benn, Friedrich Wilhelm Oelze, Denkunfähigkeit ist die erste Vorbedingung für jede öffentliche Karriere. Das rückhaltlose Bekenntnis zum Katechismus der utilitaristischen Lügen, die zweite. Zitat Oelze Ende. Wenn dieses Land demografisch, ethnisch, ökonomisch und spätestens seit dieser Woche, dank Frau Baerbock, we are fighting a war against Russia, auch atomar am Abgrund steht, dann vor allem deswegen, weil es gelenkt wird von kollektiven, austauschbaren Nummern. Mangelware Nummer eins in dieser Republik sind mutige Persönlichkeiten, Männer und Frauen, die Ross und Reiter nennen und die bereit sind, für diese Respektlosigkeit gegenüber den Hütern unseres nationalen Elends ihren Kopf hinzuhalten. Männer und Frauen, die im Zweifel den Fluch ihrer Enkel mehr fürchten als das Gezeter einer verantwortungsfrei organisierten Medienmeute. Fünftens, Geldbürgertum. Der Bürger ist ein verzwecktes Wesen. Er lebt ganz in einer vernutzten Welt, in der nahezu alle Lebensformen kommerzialisiert und damit entzaubert sind. Mit jener Farbenblindheit des Nützlichkeitsmenschen, von der Nietzsche sprach, geschlagen, sind das Messbare, das Quantitative, das Materielle, die Topoi um die all sein Bemühen kreist. Der Bürger beherrscht die Ökonomie und die Ökonomie beherrscht ihn. Das Streben nach Expansion, die Vergottung von Beruf und Arbeit sowie der Aufbau von Reichtum als Machtmittel über andere, das sind die Ziele, denen sich der Bourgeois um jeden Preis verschrieben hat und die sich schon lange verselbstständigt haben. Bei diesem Befund kann es nicht weiter verwundern, wenn dem Geld in der bürgerlichen Vorstellungswelt eine alles beherrschende Rolle zukommt. Das Geld ist nach der klassischen Definition von Georg Simmel, Zitat, das Geltende schlechthin. Und wirtschaftliches Gelten bedeutet etwas gelten. Das heißt, gegen etwas anderes vertauschbar zu sein. Alle anderen Dinge haben einen bestimmten Inhalt und gelten deshalb. Das Geld umgekehrt hat seinen Inhalt davon, dass es gilt. Es ist das zur Substanz erstarrte Gelten, das Gelten der Dinge ohne die Dinge selbst. Zitat Ende. Das Geld ist danach für den Bürger nicht nur ökonomisch-juristisch betrachtet ein qua Tausch aktivierbarer Berechtigungsausweis auf Produkte oder Dienstleistungen anderer. Es ist vor allem auf der politischen Ebene, nochmals Zitat Simmel, ein absolut demokratisches, nivelliertes, jede individuelle Sonderbeziehung ausschließendes Gebilde. Zitat Ende. Das Geld ist also einerseits Mittel und Medium, andererseits Ziel und Zweck, / Selbstzweck. Auf diese Weise ist eine durchgängig geldvermittelte Gesellschaft und Kultur entstanden, deren soziologischer Repräsentant der Bürger ist. Seine Geldaristokratie ist davon gekennzeichnet, dass es nichts mehr zu geben scheint, dem man nicht ein Preisschild aufkleben könnte. Eine Welt, in der alles einen Gewinn abzuwerfen hat. Wer sich in diesem Klima nicht zu verkaufen weiß und sich dieser Nacktheit und Obszönität des Geldes zu entziehen trachtet, weil er den Glauben daran, dass alles wirklich Wertvolle im Leben nicht mit Geld zu haben ist, noch nicht in sich begraben hat, muss ich vorsehen. Denn über niemanden spricht der Bürger so leicht den Stab wie über denjenigen, der die verborgenen, pekuniär asozialen Strukturen seiner Herrschaft offenlegt und der sich womöglich sogar noch die Unverfrorenheit leistet, über den limitierten Penunzenhorizont und die hartgesottene Mediokrität der Bourgeoisie lustig zu machen. Sechstens. Ressentiment-Bürgertum. Obwohl der Bürger also Kraft seines Geldes auf dem obersten Treppchen der kapitalistischen Hühnerleiter thront, ist er außerstande, seine Selbstachtung aus sich selbst abzuleiten. Eine solche Stellung als Polarstern, der nicht beleuchtet werden muss, sondern selbst leuchtet, ist dem Bourgeois fremd. Er zieht sein Selbstwertgefühl nur aus dem Vergleich mit anderen. Er ist der Prototyp des nietzscheanischen Ressentiment-Menschen, der, Zitat, weder aufrichtig noch naiv, noch mit sich selbst ehrlich und geradezu ist. Seine Seele schielt, sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und Hintertüren. Alles Versteckte mutet ihn an als seine Welt, seine Sicherheit, sein Labsal. Zitat Nietzsche Ende. Er kann sich an Vorzügen des anderen, die er selbst nicht besitzt, nicht freuen. Er muss alles klein machen, um sich selbst nicht klein vorzukommen. Die Bourgeois-Definition von Gustave Flaubert stammt zwar aus dem vorvergangenen Jahrhundert, sie ist aber frisch wie am ersten Tag. Zitat, einen Bourgeois nenne ich jeden, der niedrig denkt. Zitat Ende. Er ist ein ambitionierter Winzling, wie das Georges Bernanos einmal gesagt hat, dem nichts ferner liegt als die rückhaltlose Bewunderung für die strahlend blaue Kornblume am Wegesrand, für das majestätische Kreisen des Rotmilans am abendlichen Himmel, für alles Schöne, das sich dem Menschen, der in sich ruht, von ganz alleine offenbart. Die Unfähigkeit zu bewundern und der Mangel an glücklicher Selbstverlorenheit sind mithin weitere wichtige Kennzeichen der Bourgeoisie. Auch das wunderbarste Geschehen ist ihr selbstverständlich. Sie kennt keine Probleme und keine Tragödien. Sie wandelt auf keinen Höhen und durch keine Abgründe des Daseins. Sie fühlt keine Existenzfragen. Sie lebt wie in der Politik, so in der Wissenschaft, ohne Anschauung des Zusammenhangs. Über diese mangelnde Lebensklugheit und philosophische Unterbelichtung des bürgerlichen Alltags können Zeichen der Blasiertheit und der Überheblichkeit, wie sie insbesondere der Großstadtbürger geradezu monstranzartig vor sich herträgt, nicht hinwegtäuschen. Trotz allem nach außen zur Schau getragenem Flittergold bleibt der Bürger im Innern das, was er immer war, ein seelisch unterernährtes Wesen, das von dem unablässigen Treten im Hamsterrad der Geschäftigkeit und des Amüsements müde, aber nicht glücklich geworden ist. Siebtens, Bildungsbürgertum. Der Wirbel, den der deutsche Bürger seit jeher um den Begriff Bildung veranstaltet, steht in einem bemerkenswerten Gegensatz zu der tatsächlichen geistigen Potenz des Bildungsbürgers. Noch nie wurde in Deutschland so viel über Bildung geredet, noch nie wurden so viele formelle Bildungsabschlüsse ausgereicht wie heute und noch nie gab es so viel Pseudo-Halb- und Nichtwissen unter den führenden Gesellschaftsschichten. Die beißende Bemerkung Hans-Dietrich Sanders aus den 1980er Jahren, das Problem der Zeit sei nicht Lieschen Müller, sondern Dr. Lieschen Müller, hat im Lande der 220 Gender-Lehrstühle, an Brisanz jedenfalls nichts verloren. Dabei wird, muss man ergänzen, die Ahnungslosigkeit von Frau Dr. Müller nur noch überboten von der möglichst früh signalisierten Bereitschaft, den jeweiligen Trends ebenso Kritik wie hemmungslos zur Seite zu traben. Die Lebenswelten vieler Zeitgenossen, die sich in ihren besten Jahren der organisierten Zeitverschwendung des bundesrepublikanischen Universitätslebens, insbesondere in den sogenannten Geisteswissenschaften, ausgesetzt haben, sind häufig so künstlich akademisiert, dass sie die Fähigkeit verloren haben, einfache Sachverhalte einfach auszudrücken. Der Mehltau der angeblichen Habermasschen neuen Unübersichtlichkeit hat sich über immer mehr fatale Zustände und Entwicklungen gelegt, die durchaus übersichtlich sind und die nur diejenigen als unübersichtlich bezeichnen, die sie zu verewigen trachten. Nicht erst seit gestern hat es sich herumgesprochen, dass man gerade bei heiklen politischen Fragen vom offiziösen Wissenschaftsbetrieb keine befriedigten Antworten erwarten kann. Stattdessen spricht man besser, will man der Wahrheit näher kommen, mit Handwerkern, Krankenschwestern, Feuerwehrleuten oder anderen transfergeldfernen Bevölkerungsschichten, die noch ihre Tassen im Schrank haben. Die Wissenschaft denkt nicht, merkte Martin Heidegger maliziös an, und aus Todtnauberg schrieb er, ganz in den Vorarbeiten zu Sein und Zeit, versunken an Karl Jaspers, Zitat, nach der Gesellschaft der Professoren habe ich kein Verlangen. Die Bauern sind viel angenehmer und viel interessanter, Zitat Ende. Tatsächlich ist die Bildung heute in vielen Fällen degeneriert in einen Religionsersatz für feine Leute, für Bürger, denen es an Urteilskraft, an Mut zu Taten und dann der Verantwortung für ihre Nachkommen gebricht. Auf den Intelligenzspielwiesen der Republik, bei den Wirtschaftsweisen, im Ethikrat und in den anderen Closed Shops der Expertokratie lässt es sich unbeschwert und folgenlos herumtollen, solange man nicht so unklug ist, den Spielfeldrand zu übertreten und die ganze Herrlichkeit des bundesdeutschen Sprachregelungsbetriebes in Frage zu stellen. Nicht umsonst nimmt heute in den deutschen Feuilletons mit Thomas Mann, ein Schriftsteller die einsame Position als Poeta Laureatus der Bundesrepublik ein, dem es gelungen ist, Verfallsbürgern wie Thomas Buddenbrook und Gustav Aschenbach ein literarisches Denkmal zu setzen. Nicht nur, wie das Mann selbst ausgedrückt hat, Zitat, als ein deutscher Bürger, sondern auch als ein moderner Bourgeois, Zitat Mann Ende. Ein Jahrhundert nach dieser Erhebung in den bourgeoisen Adelsstand ist der Bürger der späten BRD eine Figur, der geistig und seelisch mehr und mehr der Boden unter den Füßen schwindet. Schon im Kaiserreich begann die Erfolgskarriere von Typen, die Max Weber als Fachmenschen ohne Geist und Genussmenschen ohne Herz geißelte. Die Vertreter der Spezies Homo Bundes Republicanensis stehen mit ihrer Schablonenhaftigkeit, ihrer Schicksalslosigkeit und ihrer unerschütterlichen Selbstgerechtigkeit ganz am Ende dieser Karriereleiter. Niemand sagt ihnen, dass sie ihren Artgenossen aus dem viktorianischen England wie aus dem Gesicht geschnitten sind, jenen bürgerlichen Individuen, die nach einer luziden Beobachtung Oscar Wildes, Zitat, mit einer Art dumpfem Wohlbehagen durchs Leben gehen, genau wie verwöhnte Haustiere, ohne je zu begreifen, dass sich vermutlich die Gedanken anderer Leute denken und den Normen anderer Leute folgen und nicht auch nur einen Augenblick sie selbst sind. Zitat Wild Ende. Achtens, Konsumbürger. Konsumbürgertum. Sekuritätsbedürfnis, Komfortsucht und Unfähigkeit zur Konsumdistanz sind weitere Merkmale, ohne die die Beschreibung der bürgerlichen Daseinsform unvollständig wäre. Vergegenwärtigt man sich, gegen was sich der Bürger heute alles schützen und versichern will, fragt man sich zwangsläufig, wie es früheren Generationen gelingen konnte, ihr Leben ohne solche rundum sorglos Pakete zu meistern. Babywindeln mit Seitenauslaufschutz, Schnittschutzhosen für den Holzfäller, 1001 Vorsorgeuntersuchungen an fast allen Körperteilen und Reisegepäckversicherungsschutz gegen den Verlust eines Badetuches am Strand von Rimini. Es gibt kaum einen Lebensbereich, vor dem der Security-Wahn und die hierzulande grassierende Versicheritis Halt machen würde. Dieser Angstbewirtschaftung zur Seite steht eine Bequemlichkeitssucht ohnegleichen. Beheizte Lenkräder im Auto, sich selbst entfaltende Zelte, Kühlschränke, die Meldung machen, bevor Butter und Marmelade ausgehen. Der Irrglaube, eine Ausweitung der Komfortzone steigere das Glücksempfinden des Menschen, scheint ungebrochen. Konrad Lorenz' Warnung vor dem Wärmetod des Gefühls, die er vor 50 Jahren aussprach, verhallte ungehört. Die schon damals zunehmende Unlust, Intoleranz verwandle, so Lorenz, Zitat, die Naturgewalten Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens in eine künstlich planierte Ebene. Aus den großartigen Wellenbergen und Tälern mache sie eine kaum merkbare Vibration, aus Licht und Schatten ein einförmiges Grau. Kurz, die Unlust, Intoleranz erzeugt tödliche Langeweile, Zitat Ende. Nicht minder gefährlich für ein selbstbestimmtes Leben ist der Konsumfetischismus, von dem der moderne Bürger mit seiner Unfähigkeit, dem Leben andere Freuden als materielle abzugewinnen, durch und durch beherrscht wird. Wenn, wie Lao Tse sagt, derjenige reich ist, der weiß, dass er genug hat, dann ist das sich beständig um die Achse der eigenen Begehrlichkeit drehende Individuum nur ein armes Schwein. Kennzeichnenderweise wird dieser Sklave seiner Wünsche in der offiziellen Gesetzessprache als Verbraucher tituliert. Nichts könnte die monoökonomistische, die Menschenwürde verletzende Weltanschauung des Kapitalismus besser entlarven. Dieser Verbraucher ist ständig auf der Suche nach Neuigkeiten. Er ist overused but underinformed. Er ist ganz der Neophilie verfallener Mensch. Er ist ein ganz der Neophilie verfallener Mensch. Dieses bedauernswerte Geschöpf kann sich nicht vorstellen, dass man an einem abgewetzten Ohrensessel, in dem schon die Großmutter saß, an einer zerschlissenen Strickjacke, die man von einem verstorbenen Freund geerbt hat, viel größere Freude haben kann, als an der Vielzahl neuer, häufig mit aggressiver Schnäppchenpropaganda beworbenen Einrichtungs- oder Bekleidungsartikel. Dieser Konsument ist aber nicht nur auf der persönlichen Ebene eine zu bemitleidende Figur. Er setzt mit seinem außengesteuerten Verhalten auch die Ursache politischer Unfreiheit. Denn, wie das Alexis de Tocqueville schon vor 170 Jahren formuliert hat, denn das, Zitat, Trachten nach Wohlleben ist eine Leidenschaft, die man die Mutter der Knechtschaft nennen kann und die es trefflich versteht, ordentliche Bürger und ordentliche Leute und feige Staatsbürger hervorzubringen. Zitat Tocqueville Ende. Von verweichlichten Bürgern dieses Zuschnitts hat Deutschland wahrlich genug. Neuntens, Rentnerbourgeoisie. Frühere Zeiten, die dem Soldatischen noch nicht so abholt waren wie die unsrigen, definierten den Bourgeois verächtlich als denjenigen, der im Bett sterben wolle. Die heutige Zeit dagegen wird, so hat es den Anschein, maßgebend von Figuren geprägt, deren Bürgerlichkeit man daran erkennen kann, dass sie überhaupt nicht mehr sterben wollen. Es ist das, wie das der koreanische Philosoph Byung-Chul Han ausdrückt, Zitat, Streben nach dem todlosen Leben, Zitat Ende, von dem die Postmoderne wie kaum etwas anderes gekennzeichnet ist. In den Corona-Jahren seit 2020 und wurde und wird es überdeutlich. Diese Gesellschaft, insonderheit in Gestalt des überalterten Bürgertums, ist, nochmals Zitat Hahn, eine Gesellschaft der Untoten, die weder zu leben noch zu sterben vermögen. Zitat Ende. Nicht umsonst steht im Mittelpunkt dieses kümmerlichen, weil auf die nackte Vitalfunktion reduzierten Lebens die abstrakte Gesundheit als die neue Göttin der Zivilgesellschaft. Nochmals Zitat Hahn, die Sorge um das gute Leben weicht der Hysterie des Überlebens. Die Reduzierung des Lebens auf biologische vitale Prozesse macht das Leben selbst nackt. Obszön ist das bloße Überleben. Dadurch wird dem Leben die Lebendigkeit genommen, die viel komplexer ist als die bloße Vitalität und Gesundheit. Der Gesundheitswahn entsteht dort, wo das Leben nackt geworden ist wie ein Geldstück und jedes narrativen Gehaltes entleert ist. Angesichts der Atomisierung der Gesellschaft und der Erosion des Sozialen bleibt nur der Körper des Ichs übrig, der um jeden Preis gesund zu halten ist. Das nackte Leben bringt jede Teleologie, jedes Umzu zum Verschwinden, um dessen Willen man gesund wäre. Die Gesundheit wird selbstbezüglich und entleert sich zu einer Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Zitat Hahn Ende. Schon 1884 hatte Friedrich Nietzsche die Furcht vor dem Tode als europäische Krankheit bezeichnet. Der Tod sei das Maß des Lebens und nur der werde mit Würde sterben, der im Leben eine edle und feste Haltung bewahrt habe. Diese Lebensklugheit Nietzsches ist dem ewig leben wollenden Bourgeois unserer Tage ebenso fremd wie die Maximen Ernst Jüngers, der gegenüber seinem Bruder Friedrich Georg im Ersten Weltkrieg die Überzeugung äußerte, Zitat, dass uns die Freiheit immer gewogen bleibt, solange wir mit dem Tode als Dritten im Bunde einverstanden sind. Zitat Ende. Demgegenüber triumphiert heute in Deutschland als Folge der seit einem über halben Jahrhundert bestehenden, durch staatliche Maßnahmen aktiv geförderten Überalterung ein, als ob es immer so weiterginge, Rentnerideal, das den Elan und die Innovationskraft dieses Landes mehr und mehr lähmt. Dabei orientiert sich nur noch eine Minderheit dieser heute knapp 19 Millionen Rentner ihr eigenes Wahlverhalten an dem Wohlergehen der kommenden Generationen. Après nous, le déluge, das übersetzt der bundesdeutsche Forever Young Wohlstandsrentner in die ordinär verantwortungslose Formel, für mich reicht's noch. Und diese ungeheuerliche Phrase besagt natürlich auch, wenn es für meine Kinder und Enkel im Falle eigener meist gewollter Kinderlosigkeit, für die Kinder meiner Geschwister, Freunde und Nachbarn nicht mehr reicht, dann ist das nicht mein Problem. Die nicht mehr nur drohende, sondern in vielen Teilbereichen heute schon realisierte Republik der Apothekenumschauleser ist also mehr als eine ästhetische Zumutung. Sie stellt tatsächlich die Inkarnation einer Rentnerbourgeoisie dar, deren Hauptmerkmal der grenzenlose Verrat an der Jugend ist. Zehntens, Moralbourgeoisie. Als besonders grotesk kann gelten, dass das BRD-Bürgertum zum Teil immer noch mit dem schillernden Begriff konservativ in Verbindung gebracht wird. Auf einen solchen Etikettenschwindel kann nur derjenige hereinfallen, der unter die gesinnungsethischen Mühlräder der vergangenen 60 Jahre geraten ist. Tatsächlich ist das Honoratiorenbürgertum als geschichtlicher Träger konservativen Gedankenguts bereits in den Bürgerkriegswirren nach dem Ersten Weltkrieg und Anfang der 1930er Jahre untergegangen. Letzte verbliebene Spurenelemente dieses soziologischen Typus verschwanden spätestens in der Ära Adenauer und dem in ihr vollzogenen endgültigen Triumph der Massengesellschaft. Seit der marxistisch befeuerten Kulturrevolution ab Mitte der 1960er Jahre und deren nachfolgender Transformation in die linksliberale Bundesrepublik Adorno, ein schöner Ausdruck von Philipp Felsch, hat sich das deutsche Bürgertum ohne Skrupel dem Zeitgeist unterworfen. Und dieser Zeitgeist war seit den 1970er Jahren überwiegend links. Spätestens seit Anfang der 1990er Jahre ist er lupenrein links. Dementsprechend steht das deutsche Bürgertum heute links, pflegt den universalistischen Lebensstil der linken Bohème und wählt schließlich das linke, schrägstrich linksliberale Parteienkartell von den Grünen bis hin zur CSU. Dass sich einige dieser anpassungssüchtigen Bürger immer noch in der Mitte wähnen und einem skurrilen Mitismus, ein Begriff von Josef Schüsselburner, frönen, ändert an dieser Sachlage nichts. Der Bundesbourgeois, unfähig zur Lageanalyse und befallen von Zivilisationslangeweile, tanzt heute taktgenau nach der Flöte derjenigen Rattenfänger, die in diesem Lande die transatlantisch komponierten Melodien vorgeben. Die Leugnung des Volksbegriffes, der Multikulti-Wahn, die schwarzen Messen der Dauervergangenheitsbewältigung, das pseudomutige Hissen der Regenbogenflagge, hysterische Klimarettungsaktionen, Freiheitsbeseitigung durch Pandemieinszenierungen und nun die Zerstörung der geschlechtlichen Identität von Kindern durch von Pädophilen in den Sattel gesetzte Frühsexualisierungskampagnen. Es gibt kein linkes Polittheater, bei dem der Bürger nicht dabei wäre. Als passiver Zuschauer, als Beschwichtiger unziemlicher Protestansätze anderer, als Klackhör und selbstverständlich auch als Akteur. Alle Zumutbarkeitsgrenzen werden vollends überschritten, wenn dieses feige Mittrompeten des Bürgers auf dem linken Jahrmarkt der Eitelkeiten, wenn diese vollständige Unterwerfung oder die Tyrannei des linken Wertejargons dann noch als hypermoralische Großtat abgefeiert wird. In solchen pharisäerhaften, parareligiös aufgeladenen Ersatzhandlungen manifestieren sich Auswüchse einer Moralbourgeoisie, deren Verlogenheit alle historischen Maßstäbe sprengt. Die sittliche und ethische Substanz, die das deutsche Bürgertum über lange Zeit bewahrt hatte, ist heute nahezu restlos aufgezehrt. Die imposanten Bürgerhäuser aus der Epoche des Jugendstils stehen zwar noch und befinden sich häufig in einem nie dagewesenen baulichen Zustand. Aber der Geist, der hinter dieser glänzenden Fassade wohnt, ist von einer Morbidessa, die schaudern macht. Sollten die Deutschen noch beabsichtigen, ihr Schicksal wieder in ihre eigene Hände zu nehmen, dann wird es ohne eine Abdankung des deutschen Bourgeois, zugunsten frischer Kräfte aus dem Volk nicht gehen. Letztere sind gut beraten, bei der Abwicklung der bürgerlichen Herrschaftsallüren nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben, sondern ein ganz neues Blatt in der deutschen Geschichte aufzuschlagen. Ich komme nun abschließend zum Epilog. Vielleicht haben Sie sich bei den vorangegangenen Ausführungen gefragt, wo die Unnachsichtigkeit herrührt, mit der der Vortragende das Bürgertum beschreibt. Weswegen also ist der Wallstein so böse zum deutschen Bourgeois? Warum verzeiht er ihm nichts? Diese Frage ist berechtigt. Sie ist eine persönliche Frage und ich will sie, wenn Sie gestatten, persönlich beantworten. Seit ich, geboren 1959 in Mannheim, politisch denken kann, also seit etwa Anfang, / Mitte der 1970er Jahre, habe ich den Bundesbürger mit wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, als ein anationales Wesen wahrgenommen, als einen Aussteiger aus der deutschen Geschichte. Schon damals, also nach nur, Anführungszeichen, 30 Jahren Re-Education, war dieser Typus vollständig dem verfallen, was die Statthalter von God's Own Country und deren willfährige Helfer nach 1945 vorgegeben hatten. Volk und Nation waren für den so umerzogenen Bürger von Anfang an des Teufels. Gegen die pauschale Verunglimpfung des einfachen deutschen Soldaten, den niemand gefragt hatte, ob er Lust darauf hätte, in einen Krieg zu ziehen und der unter heute unvorstellbaren äußeren Bedingungen 5,5 Jahre seinen Kopf für dieses Volk hingehalten hatte, standen nur einige auf. 14 Jahre lang ließen sich die Westbürger von einem rheinischen Kanzler Adenauer regieren, der verkündet hatte, die deutsche Hauptstadt dürfe nie wieder zwischen Kartoffelackern liegen und der in den 1920er Jahren bei seinen dienstlichen Zugfahrten als Kölner Oberbürgermeister in die Reichshauptstadt ab Magdeburg in seinem Abteil die Vorhänge zwischen zuziehen ließ mit der Begründung, ab hier beginne die asiatische Steppe. Über die Ungeheuerlichkeit der Bemerkung von Bundeskanzler Willy Brandt, ihm sei der Verzicht auf die Ostgebiete leichter gefallen, als sich das Rauchen abzugewöhnen, mokierten sich nur wenige. Den nach dem Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 in Westdeutschland auf dieses Datum eingerichteten Tag der deutschen Einheit erlebte ich als Schüler und Student als bigotte Alibi-Veranstaltung, bei der vergleichbar mit dem heutigen sterilen, in die föderale Pampa entsorgten 3. Oktober Sonntagsreden gehalten wurden, von denen jeder von vornherein wusste, dass aus ihnen keine Taten folgen würden. Der Münchner Karikaturist Horst Heitzinger brachte die institutionalisierte Volks- und Geschichtsvergessenheit auf den Punkt, als er in den 1980er Jahren anlässlich des 17. Juni Feiertages eine Karikatur veröffentlichte, auf der ein junges, freizeitseliges Pärchen im Grünen mit einem Picknickkorb zu sehen war. Ein Sektglas in der Hand frug die junge Frau ihren Begleiter, was war da nochmal am 17. Juni? Worauf dieser erwiderte, da hat doch dieser Stauffendorf den Hitler erschossen. Für die Mauertoten seit 1961 interessierte sich im Westen bis auf einige versprengte Menschenrechtsaktivisten niemand. Als sich der evangelische Pfarrer Oskar Brüsewitz am 18. August 1976 aus Protest gegen die Diktatur in der DDR vor der Michaeliskirche in Zeitz selbst verbrannte, was das Stasi-System einigermaßen in Bedrängnis brachte, waren die Reaktionen in der BRD eher verlegen. Anfang der 1980er Jahre bauten einige Mitstreiter und ich am Tag des Mauerbaus am 13. August auf dem Münchner Marienplatz eine symbolische Mauer aus Styroporklötzen auf, in der blauäugigen Annahme einen politischen Gedankenanstoß geben zu können. Die Reaktion der tütentragenden Passanten der besseren Münchner Gesellschaft war die, dass sie unseren jugendlichen Idealismus mit engagiertem Weitergehen quittiert haben. Dass man die Münchner Innenstadt hätte ebenso zerschneiden können wie die Berliner, kam diesen Wohlstandsbürgern nicht in den Sinn. als Wolfgang Fenor 1982 ein Buch mit dem trotzig prophetischen Titel »Die deutsche Einheit kommt bestimmt« herausgab, schüttelten die bundesdeutschen Feuilletons in ihrer ebenso historisch ahnungslosen wie besserwisserischen Altklugheit nur den Kopf und zitierten die bekannte Sottise von Helmut Schmidt, wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen. Das Festhalten an der deutschen Einheit war, das wollte nach 1989 und will heute natürlich niemand mehr hören, spätestens seit Anfang der 1980er Jahre gleichbedeutend mit einer bestenfalls rückwärtsgewandten, im Zweifel friedensgefährdenden faschistischen Gesinnung. Ein neuer Quantensprung in der Erkenntnis war für mich dann der 17. Juni 1983, an dem in Neustadt-Saale, unmittelbar an der mit Stacheldraht und Todesschussautomaten bewehrten Zonengrenze, eine Demonstration mit Patrioten aus ganz Westdeutschland stattfand und auf der Hans-Dietrich Sander in bewegenden Worten seine Erinnerung an den Volksaufstand 1953 vortrug. Unter den abertausenden Gegendemonstranten befand sich natürlich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, der sich zu der Parole hinreißen ließ, wenn die Faschisten es wagen sollten, die Grenzanlagen anzugreifen, wird sich der DGB schützend vor die Friedensgrenze stellen. Das war sicher ein verbales Extrembeispiel für den Verrat an der Nation. Die grundsätzliche Einstellung, gerade auch in bürgerlichen Kreisen, war aber nicht anders. Es galt die Doppelgleichung: deutsche Teilung ist gleich Frieden, deutsche Einheit ist gleich Kriegsgefahr. Brandt bezeichnete noch ein, zwei Jahre vor dem Mauerfall die Hoffnung auf Wiedervereinigung als Lebenslüge der Zweiten Deutschen Republik, als Illusion und als Selbstbetrug. Diesen nationalen Ausverkauf setzte das sogenannte bürgerliche Lager nichts, aber auch gar nichts entgegen. Ganz im Gegenteil, der später von Geschichtskosmetikern zum sogenannten Kanzler der Einheit promovierte Helmut Kohl rollte noch 1987 in Bonn den SED-Bonzen den roten Teppich aus und erklärte einzelne CDU-Bundestagsabgeordnete, die an dem Einheitsgedanken festhalten wollten, für vogelfrei. Insgesamt hatte sich, so war mein Eindruck damals, das westdeutsche Bürgertum in der deutschen Zweistaatlichkeit so bequem eingerichtet wie Honecker in Wandlitz. Als dieses Lügengebäude am 9. November 1989 zusammenbrach, setzte sich der Verrat des deutschen Bürgers an der Nation nur auf anderer Ebene fort. Das kurzzeitige Aufflackern eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls, das ich am Wochenende des 11. 12. November 1989 in Berlin selbst erlebt hatte, wich schnell den altbekannten bundesdeutschen Besitzbürgerpositionen. Mit meinem Mauerstück, das ich aus Berlin mitgebracht hatte, konnte ich im Westen nur wenige begeistern. Zu groß war bei vielen die Unsicherheit, was wohl dieser geschichtliche Epochenbruch mit den Bundesbürgergemütlichkeiten anstellen könnte. Den Vorabend der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 erlebte ich dann als eine Farce der besonderen Art. Kohl, Weizsäcker und Brandt vollzogen eine Vereinigung, die sie in den Jahren zuvor nie interessiert und die sie zum Teil aktiv politisch bekämpft hatten. Als ich am späten Abend zusammen mit meiner Frau auf den Straßen unter den Linden entlang ging, erblickte ich eine überlebensgroße, vielleicht 6 Meter hohe, aufblasbare Coca-Cola-Flasche. Da wusste ich, wohin die Reise gehen würde, nicht in ein sich wiederfindendes, selbstbestimmtes und selbstbewusstes Gesamtdeutschland, sondern in ein Groß-Westdeutschland, in dem das Herrschaftselixier der alten Bundesrepublik, eine unappetitliche Melange aus Manchestertum, Vergangenheitsbewältigung und Wir-sind-wieder-wer-Arroganz, möglichst zügig und reibungslos auf Mitteldeutschland übertragen werden sollte. Am frühen Morgen des 3. Oktober 1990 fuhren wir aus Berlin heraus in Richtung Süden. Auf Nietzsches Grab in Olten legten wir Blumen und auf der Weiterfahrt drehte meine Stimmung immer mehr in Molltöne. Ein gutes Jahrzehnt hatte ich, wie viele andere, die das deutsche Herz in sich noch nicht begraben hatten, diesen Tag herbeigesehnt. Und nun erfüllte er sich als billiges Abziehbild, als eine surreale Veranstaltung, die schon im Keim erkennen ließ, dass die lange Irrfahrt der Deutschen nach 1918 sich auch nach 1990 fortsetzen würde. Die gut drei Jahrzehnte, die seither verflossen sind, bezeugen, dass meine düsteren Vorahnungen von 1990 leider nicht unberechtigt waren. Obwohl eine Generation vergangen ist, in der mehr als genug Zeit gewesen wäre, eine echte nationale Einheit zwischen West- und Mitteldeutschland herzustellen, besteht nach wie vor eine innere Spaltung, eine mentale Mauer, die nach meinem Eindruck seit 2015 eher noch höher als niedriger geworden ist. Diese mentale Mauer ist nunmehr schon 5 Jahre älter als ihre Berliner Schwester und die Todesschusslinie, die sich von 1961 bis 1989 von der Ostsee bis zum Erzgebirge erstreckte. Und in ihren fatalen Spaltungswirkungen beginnt diese mentale Mauer allmählich ihre Vorgängerin aus Beton und Drahtverhau zu überholen. 2 Drittel der Westdeutschen waren 33 Jahre nach der Wiedervereinigung noch nie in Mitteldeutschland. Ich kenne Westdeutsche, die schon 18 Mal in Thailand waren, aber noch nie von der Wartburg herunter in die Weite des Thüringer Waldes geschaut haben, die auf der Landkarte Wittenberg und Jena nicht finden würden und die den Canaletto-Blick eher Florenz als Dresden zuordnen würden. Dass man einmal in seinem Leben auf dem Kreidefelsen in Rügen, in dem Jugendschloss Friedrich des Großen in Rheinsberg oder in Auerbachs Keller in Leipzig gewesen sein sollte, das sind Sehnsüchte, die der Sinnenwelt des normalen Westbürgers ganz abholt sind. Reinhard Mays Lied von 1984 ist auf eine gespenstische Weise aktuell geblieben, die sich der Chansonnier sicher nie hätte träumen lassen. Ich würde gern einmal in Dresden singen, in Weimar, Halle oder Heinrichsruh. Namen sind das, die für mich mehr nach Ferne klingen als Singapur, Los Angeles, La Paz und Kathmandu. Diese mehr als traurigen Verhältnisse sind, ebenso wie das Politikversagen auf nahezu allen anderen Feldern, nicht irgendwelchen Zufallsereignissen oder Betriebsunfällen der Geschichte geschuldet. Sie gehen zurück auf Handlungen und oder Unterlassungen des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, der nach Artikel 65 Grundgesetz die Richtlinien der Politik bestimmt und hierfür die Verantwortung trägt. Und es ist der deutsche Bürger, der seinerseits die Verantwortung dafür trägt, dass in den knapp 74 Jahren seit 1949 die Bundesrepublik 52 Jahre lang einen bürgerlichen Kanzler hatte. Und damit komme ich zum Schluss und beantworte die Ausgangsfrage nach den Gründen meiner Unversöhnlichkeit wie folgt. Ich verzeihe dem deutschen Bürger nicht, dass er als souverän Politiker herbeigewählt und über Jahrzehnte geduldet, wenn nicht beklatscht hat, die die deutsche Tragimisere der Gegenwart von Multikulti bis zu den Migrationsexzessen, von dem Bildungsdesaster bis zu dem in den kommenden Jahren anstehenden demografischen Zusammenbruch herbeigeführt haben. Hierdurch sind verhängnisvolle, zum Teil irreversible Entwicklungen in Gang gesetzt worden, die eine Zukunft meiner Kinder und Kindeskinder im Lande meiner Väter in Frage stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.